Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
Die Message ist, komm zu uns, aber komm am besten mit gültigen Dokumenten und einem bereits erteilten Visum. Wenn du das nicht hast, dann erwarten dich hier 2 Jahre in der Illegalität, in denen du kein Anrecht auf eine Grundversorgung hast und keinen Zugang zum legalen Arbeitsmarkt.
Die USA unter Donald Trump verbietet Menschen pauschal die Einreise. In Deutschland wird verschärft gegen illegale Migration vorgegangen. Viele andere europäische Länder gehen ähnliche Wege. Die spanische Regierung stellt sich offenbar gegen den Trend der Abschottung und sendet ganz andere Signale. Man müsse sich entscheiden, ob man ein offenes Land mit Wohlstand sein wolle oder ein verschlossenes und armes, so die Worte von Ministerpräsident Pedro Sanchez. Denn um das Wirtschaftswachstum der vergangenen Jahre aufrechtzuerhalten, benötigt auch Spanien Zuwanderung. Mit einer Reform des Ausländerrechts will man Migrantinnen und Migranten den Zugang zu Aufenthaltstiteln erleichtern und sie so schneller in legale Arbeitsverhältnisse bringen. 900.000 Menschen sollen innerhalb der nächsten 3 Jahre mit Hilfe der Reform ihre Papiere erhalten, so zumindest der Plan der Regierung. Doch gibt es auch Bedenken, dass diese Initiative zwar gut gemeint, aber an einigen Stellen nicht besonders gut durchdacht worden ist und vor allem Asylbewerber benachteiligt. Annika Reke hat für ihre Geschichte Menschen getroffen, die die Neuerung des Einwanderungsrechts in unterschiedlichster Weise betrifft.
Es riecht nach Lösungsmitteln, Lack und Klebstoff in der kleinen Tischlerei in der Stadt Chiclana de la Frontera im Süden Spaniens. In einer Wolke aus Holzstaub steht Abdu über einen weißen Holzrahmen gebeugt und schiebt konzentriert die Schleifmaschine über die Oberfläche. Plötzlich unterbricht er seine Arbeit.
Die Maschine schleift nicht mehr. Dieser Schlauch hier atmet den Staub ein. Jetzt nicht mehr. Er ist verstopft.
Erklärt er in einfachem Spanisch, während er mit geübtem Griff den Schlauch von der Maschine löst, ausklopft und weiter erklärt.
Wie schleift man eine Tür? Es gibt unterschiedliches Schleifpapier. Jetzt gerade benutze ich, glaube ich, eins mit 220er Körnung oder 240er. Ja, eine 240er ist es. Man kann kein Tischler werden, wenn man nicht schleifen kann. Man muss erst mal lernen, wie man schleift. Erst danach lernt man, wie man die Sachen zusammenbaut.
Abdu trägt eine beige Arbeitshose, einen blauen Pulli mit dem Logo der Tischlerei und eine schwarze Baumwollmütze. Ein warmer Tag steht bevor, doch so früh am Morgen ist es noch recht kühl in dem kleinen Betrieb. Das Arbeitsklima dagegen wirkt warm und entspannt. Im Hintergrund läuft das Radio, während jeder seinen Aufgaben nachgeht. Abdus Kollege Daniel bedient im Nebenraum eine Maschine, die automatisch aufwendige Schnitzereien in Türen fräst. Gerne würde Abdu das auch lernen, doch das wird noch dauern, sagt Daniel.
Es gibt nur wenige Leute, die diese Maschine bedienen können. Sie ist echt kompliziert, arbeitet ganz allein, wechselt die Werkzeuge und macht Sachen, die man per Hand einfach nicht hinbekommt. Eines Tages zeige ich ihm, wie sie funktioniert, damit er es lernt. Er ist echt ein guter Typ und arbeitet sehr gut.
Seit einem halben Jahr gehört Abdu fest zum 10-köpfigen Team. Er hat hier eine Art Auszubildendenvertrag bekommen, arbeitet ca. 26 Stunden die Woche in der Werkstatt. An 2 Tagen geht er zur Berufsschule. Er ist sozialversichert und verdient etwa 1.000 Euro monatlich. Durch den Ausbildungsvertrag konnte Abdu endlich an eine legale Aufenthaltsgenehmigung kommen. Diese bedeutet dem 25-Jährigen unfassbar viel. Denn seit er vor über 3 Jahren in Spanien ankam, hatte er sich ohne Papiere im Land aufgehalten. Nun kann er endlich auf legalem Wege seine Familie in Gambia einige Wochen besuchen. Seine Geschwister und seine Mutter fehlen ihm jeden Tag.
Ich habe jetzt endlich einen Pass und einen ganzen Haufen Papiere. Ich bin echt ausgeflippt. Das ist viel besser, ein ganz anderes Niveau. Im November oder Dezember möchte ich gerne in mein Land reisen. Zum ersten Mal. Hoffentlich klappt es. Ohne Papiere ging das nicht. Ich vermisse meine Familie so sehr. Wow, ich spreche mit Ihnen übers Handy, aber ich will Sie endlich wiedersehen.
Seinen Ausbildungsvertrag hat Abdu auch Juan José Sanchez zu verdanken, dem Chef der kleinen Firma. Von der Werkstatt aus führt eine Treppe hoch zu seinem Büro. Der 42-Jährige sitzt am Schreibtisch und geht Bestellungen durch. Abdu sei der erste Migrant, der in dem kleinen Unternehmen eine Anstellung gefunden habe, erzählt er. Anfangs sei es schon eine Herausforderung gewesen, ihn in die Abläufe einzubinden.
Wenn du versuchst, jemandem etwas in einer Sprache zu erklären, die er nicht 100% versteht, ist das schon schwierig. Die Sprache war auf jeden Fall das größte Hindernis. Aber er hat sich sehr verbessert, sich mehr integriert und interagiert viel besser mit den Kollegen. Die ersten Monate war es komplizierter.
Warum Juan José sich auf diesen schwierigeren Weg eingelassen hat? Auf der einen Seite seien motivierte junge Menschen immer schwerer zu finden. Auf der anderen Seite, findet er, müsse man MigrantInnen unbedingt eine Chance geben, auch im eigenen Interesse.
Jede Person, die ihr Land verlässt, tut das, weil es sich dort nicht gut lebt. Wir müssen die Menschen, die nach Spanien kommen, aufnehmen. Denn wenn wir sie ausschließen und an den Rand der Gesellschaft drängen und nicht hier integrieren, dann kehren sie ja trotzdem nicht in ihr Land zurück. Wenn wir sie nicht integrieren, dann drängen wir sie doch in die Kriminalität.
Gerne möchte er Abdu übernehmen, wenn sein Ausbildungsvertrag in 1,5 Jahren endet. Doch dafür müsse der 25-Jährige noch viel lernen und seine Sprachkenntnisse weiter verbessern. Denn für die Firma müsse es sich lohnen, für ihn ein volles Gehalt plus die Kosten der Sozialversicherung zu zahlen. Derzeit übernimmt diese noch der spanische Staat. Eine Etage tiefer ist Abdu mit dem Schleifen fertig und tippt nun auf der Tastatur eines alten Windows-Computers, auf die sich ein dicker grauer Schleier aus Werkstattstaub gelegt hat. Die Buchstaben sind kaum noch zu erkennen. Er öffnet ein Programm, über das Aufträge eingesehen werden können.
Ich lerne das System noch kennen. Als ich hier angekommen bin, wusste ich überhaupt nicht, wie die Dinge funktionieren. Jetzt geht es, Schritt für Schritt. Jeder Weg braucht seine Zeit.
Um von Gambia nach Spanien zu gelangen, legte Abdu ebenfalls einen weiten Weg zurück. Reiste mit Bussen und Jeeps durch den Senegal und Mauretanien. An der algerischen Grenze hätte man ihn und seine Mitreisenden dann einfach abgesetzt und in der Wüste zurückgelassen.
Es war ein Wunder, dass ich noch ein bisschen Wasser dabei hatte. Wir sind die ganze Nacht gelaufen. Dann fing die Sonne an, stark zu werden. Zum Glück waren Leute dabei, die Erfahrung mit der Wüste hatten. Sie sagten, wir können jetzt nicht weiter durch die Hitze gehen. Wir bleiben hier und schlafen. Und heute Nacht wandern wir weiter. Am Ende hatte ich kein Wasser mehr. Ich hatte nichts.
Nach 2 Tagen in der Sahara erreichten sie Marokko. Von dort ging es für Abdu per Boot auf die kanarische Insel Lanzarote. Ohne Pass und Papiere kam er dort an und lebte einige Monate in einem Flüchtlingscamp, gelangte schließlich mit Hilfe des Roten Kreuzes aufs spanische Festland. Einen Antrag auf Asyl stellte Abdu bei seiner Ankunft in Spanien nicht.
Nein, das habe ich nie versucht. In meinem Land herrscht ja kein Krieg. Ich kam mit einem anderen Motiv als andere Personen. Mein Vater war sehr religiös. Er wollte, dass ich den Koran studiere. Viele Jahre musste ich das tun. Dabei wollte ich Englisch lernen, aber mein Vater erlaubte das nicht. Er war traurig. Ich bin von zu Hause fort, weil ich ein anderes, ein besseres Leben wollte.
Statt Asyl zu beantragen, erlangte Abdu seinen legalen Aufenthaltstitel nach dem spanischen Prinzip des Arraigo, was so viel wie Verwurzelung bedeutet. Spanien ist das einzige Land in der Europäischen Union, welches eine Aufenthaltserlaubnis aufgrund des Umstands erteilt, dass jemand im Land bereits Wurzeln geschlagen hat. Um eine berufliche Verwurzelung beantragen zu können, brauchen MigrantInnen ein Stellenangebot oder, wie in Abdus Fall, einen Ausbildungsvertrag. Um den Antrag zu stellen, muss man außerdem mit festem Wohnsitz gemeldet sein und eine bestimmte Zeit im Land verbracht haben. Bisher betrug die Wartezeit ab der Wohnsitzanmeldung 3 Jahre. Mit einer Reform des Einwanderungsrechts, die seit Mai 2025 in Kraft ist, wurde diese Zeit auf 2 Jahre verkürzt. dass Abdu es geschafft hat, in Spanien einen Wohnsitz anzumelden, eine Arbeitsstelle zu finden und sich so nach dem Prinzip der Verwurzelung legalisieren konnte, hatte einer großen Portion Glück und einer privaten Initiative zu verdanken. Etwa 8 Kilometer von der Tischlerei entfernt liegt die kleine Farm Finca La Petite. Es ist ein sonniger Samstagmorgen. Die Bauernhof-Idylle ist perfekt. Das vietnamesische Hängebauchschwein Roberta suhlt sich vergnügt im Schlamm. Freilaufende Hühner picken zwischen Pony und Ziege nach Insekten und Würmern. Es gibt ein Gewächshaus, einen großen Gemüsegarten und ein Wohnhaus, in dem derzeit 5 Menschen aus dem Senegal, aus Gambia und aus Marokko untergebracht sind. Auch Abdu hat hier gelebt, bis er seine Ausbildung in der Tischlerei begann. Seit seinem Auszug vor einigen Monaten besucht er fast jeden Samstag das Projekt, hilft freiwillig beim Ernten und beim Zusammenstellen von bunten Gemüsekisten. Auch heute ist er gekommen. In der alten Scheune füllen die Projektbewohner Lamin und Ali Kartons mit frischen Eiern und sortieren sie in die Kisten. Abdu bändigt daneben einen riesigen Berg frisch geernteter Minze und bindet sie zu einzelnen Bündeln.
Das mache ich per Hand, damit sie dann in die Kisten können. In jede Kiste kommt ein Bündel. Per Hand geht das besser. Dann kann man es besser auf die Kisten aufteilen.
Abdu ist heute früh aufgestanden und packt mit an, weil er dem Projekt viel zu verdanken hat und etwas zurückgeben möchte. Außerdem trifft er hier seine Freunde und es macht ihm einfach Spaß.
Ich liebe Gartenarbeit. Meine Eltern hatten auch einen Garten am Haus. Ich habe meiner Mutter immer geholfen. Als ich auf La Petite angekommen bin, fand ich es toll, wieder im Garten zu arbeiten. Ich war sehr zufrieden hier auf der Finca. Ich mag die Landwirtschaft und sie haben mir so sehr geholfen hier. Das werde ich in meinem Leben nie vergessen.
Nach seiner Ankunft auf dem spanischen Festland war Abdu zunächst in einer Asylunterkunft in der Stadt Puerto Santa María untergekommen. Nach 3 Monaten hatte man dort jedoch keinen Platz mehr für ihn. Er hatte schließlich kein Asyl beantragt. Beinahe wäre er auf der Straße gelandet, hätte sich irgendwie mit illegalen Jobs durchschlagen müssen. Dann wurde auf der Finca La Petite ein Platz frei, quasi ein Gewinn im Lotto. Denn hier erwartete Abdu nicht nur eine Meldeadresse, sondern auch ein Zuhause und ein geregelter Alltag. Morgens arbeiten die Projektteilnehmenden im ökologischen Garten. Am Nachmittag gibt es ein abwechslungsreiches Programm. Freiwillige geben handwerkliche Kurse, Bewerbungstrainings und Sprachunterricht, um die BewohnerInnen auf ein Leben in Spanien außerhalb der Finca vorzubereiten.
Ich habe fast mein ganzes Spanisch hier gelernt. In den 7 Monaten im Heim auf den Kanarischen Inseln habe ich nichts gelernt, nur Hola und noch ein paar Wörter. Hier auf La Petite hat man Spanischlehrer. So ein Glück, dass Rocío und José mich aufgenommen haben.
Rocío Martínez und José González Díaz sind die Gründer der Stiftung Esperanza en Acción, die das Projekt auf der Finca La Petite finanziert. Monatliche Beiträge von über 220 Stiftungsmitgliedern machen das möglich. Fast jeden Samstag lädt die Stiftung ihre Mitglieder auf den Hof ein. Es gibt Snacks und Getränke zu günstigen Preisen, einen selbstgebauten Spielplatz für Familien mit Kindern und als Dankeschön kann jedes Mitglied eine Gemüsekiste mit nach Hause nehmen. Stiftungsgründer José hat gerade eine Gruppe potenzieller neuer Unterstützender über das Gelände geführt und sich nun zum Verschnaufen unter einem Obstbaum auf einer gelben Bank niedergelassen, die aus alten Paletten zusammengezimmert wurde.
Das alles hier stellen wir mit Hilfe der Jungs auf die Beine. Oder sagen wir, wir sind ein Team, in dem alle arbeiten. Das ist unsere Philosophie und von Beginn an die Essenz des Projektes. Ich helfe dir, du hilfst mir. Ein Geben und Nehmen. Wir geben ihnen eine Reihe von Unterstützungen und Leistungen und nehmen ihnen dafür das Versprechen ab, das Projekt mitzugestalten, im Garten zu arbeiten und sich weiterzubilden. Sie danken uns das, denn Menschen wollen sich gebraucht fühlen, teilhaben und sich wertgeschätzt fühlen.
Neben einer sinnvollen Aufgabe bekommen die Menschen auf der Finca Essen, ein kleines Taschengeld, medizinische Versorgung, Hilfe beim Stellen ihrer Anträge und bei der Suche des ersten Jobs und der ersten eigenen Wohnung in Spanien. Denn während der Wartezeit bis zur Verwurzelung werden MigrantInnen vom Staat nicht unterstützt, erklärt der 55-Jährige, der in Baseballcap und Sporthose deutlich jünger wirkt.
El proyecto La Petit cubre el vacío de una etapa intermedia que no que la administración pública no.
Das Projekt La Petit füllt eine Lücke, eine Zwischenetappe, die von der öffentlichen Verwaltung nicht ausreichend abgedeckt wird. Menschen, die auf illegalem Wege nach Spanien kommen, steht während der ersten paar Monate humanitäre Unterstützung und die Unterbringung in einer Flüchtlingsunterkunft zu. Aber wenn das ausläuft, müssen sie woanders hin. Die einzige Option, die sie haben, führt häufig in die Obdachlosigkeit. Sie schlafen dann auf der Straße und müssen irgendwie klarkommen oder sich illegale Arbeit suchen. Das Ganze ist ein Teufelskreis. Viele kommen da nicht mehr raus, wenn sie keinen Weg finden, die Voraussetzungen zu erfüllen.
Seit dem Projektstart vor 5 Jahren haben 16 Teilnehmende das Programm durchlaufen. Viele davon haben die 3 Jahre Wartezeit für den Antrag auf die Verwurzelung komplett auf der Finca verbracht. Dass dieser Zeitraum nun auf 2 Jahre verkürzt wurde, begrüßt José sehr. Denn so werden künftig die wenigen Plätze, die er anbieten kann, schneller wieder frei. Doch einen anderen Punkt der Reform findet er mehr als ungerecht. Bisher war es so, wer in Spanien ankam und zuerst einen Antrag auf Asyl stellte, welcher dann nach einigen Monaten oder Jahren abgelehnt wurde, konnte diese Wartezeit auf die Verwurzelung anrechnen lassen. Das ist nun nicht mehr möglich.
Die Gruppe der Asylbewerbenden wird dadurch ziemlich benachteiligt. Sie haben sich für den Weg des Asyls entschieden, weil sie das in dem Moment für die beste Option gehalten haben. Dass die Zeit, die sie als Asylbewerbende verbracht haben, nicht mehr für die Verwurzelung zählt, ist in gewisser Weise eine Bestrafung.
Verschiedene Organisationen, die sich um die Belange von Geflüchteten und MigrantInnen kümmern, sehen von diesem Teil der Reform das internationale Recht auf Asyl in Frage gestellt. Kurz nachdem die spanische Regierung den Gesetzesentwurf Ende letzten Jahres veröffentlichte, reichten 5 große NGOs vor dem obersten spanischen Gericht Klage ein. Darunter Caritas und die spanische Flüchtlingskommission CEA. Im Süden der andalusischen Hauptstadt Sevilla hat Sea eine Geschäftsstelle in einem großen Bürogebäude im 2. Stock. An den Wänden im Empfangszimmer hängen Plakate, auf denen Geflüchtete Mutmachbotschaften hinterlassen haben. Du bist nicht allein oder lebendig, frei und ohne Angst, steht in bunter Schrift auf braunen Pappen. Die Menschenrechtsanwältin Mercedes Alconada betritt den Raum, in Begleitung eines jungen Mannes, den sie soeben über seine Rechte beraten hat. Sie verabschiedet sich und gibt ihm noch ein paar Ratschläge mit auf den Weg. Nun hat sie Zeit, um in ihrem Büro im hinteren Teil des Gebäudes in Ruhe über die Neuerungen im spanischen Einwanderungsrecht zu sprechen. Innerhalb der nächsten 3 Jahre sollen 900.000 Menschen, die sich derzeit ohne Papiere im Land aufhalten, ihren Aufenthaltsstatus legalisieren können, durch die Reform. Alconada hat allerdings Zweifel, dass die Pläne der Regierung aufgehen.
Es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, dass die Reform einiges flexibler macht. Die Reduktion der Wartezeit von 2 auf 3 Jahre begrüßen wir sehr. Aber ich glaube, dass die Zahl der Menschen, die davon profitieren sollen, sehr optimistisch geschätzt ist. Eine Schwierigkeit besteht darin, dass man einen festen Wohnsitz nachweisen muss, um die Verwurzelung zu beantragen. Zugang zu Wohnraum ist für Migranten sehr schwierig. Selbst wenn man eine überteuerte Wohnung findet, die man sich dann mit 20 Menschen teilt, heißt das nicht, dass man sich dort offiziell anmelden kann. Häufig handelt es sich um illegale Untervermietungen. Es gibt eine große Zahl an Menschen, die schon jetzt 2 oder 3 Jahre in Spanien leben und weit davon entfernt sind, die Verwurzelung beantragen zu können, weil sie keinen Pass haben, nicht gemeldet sind und kein Jobangebot vorweisen können.
Kleine private Initiativen wie die Stiftung, die Abdu auf seinem Weg geholfen hat, könnten da nur wenig auffangen. dass Spanien die Reform angestoßen hat, um als Einwanderungsland für alle Migrantinnen attraktiver zu werden, sieht Alconada nicht.
Die Message ist, komm zu uns, aber komm am besten mit gültigen Dokumenten und einem bereits erteilten Visum. Wenn du das nicht hast, dann erwarten dich hier 2 Jahre in der Illegalität, in denen du kein Anrecht auf eine Grundversorgung hast und keinen Zugang zum legalen Arbeitsmarkt.
Dass abgelehnte AsylbewerberInnen die Zeit, die sie bisher im Land verbracht haben, nun nicht mehr anrechnen können und für die Verwurzelung sozusagen wieder bei Null anfangen, kritisiert Alconada scharf. Über das dahinterliegende Motiv der Regierung kann sie nur spekulieren. Vermutlich wolle man verhindern, dass Menschen, die in Spanien eine bessere ökonomische Zukunft suchen, das Asylverfahren nutzten, um sich zu legalisieren. Dass der Staat das unterbinden wolle, sei zwar verständlich, doch
diese Vorgehensweise hat kollaterale Schäden, denn es ist nicht zwangsläufig so, dass jemand, der aus wirtschaftlichen Gründen nach Spanien kommt, nicht gleichzeitig auch das Recht hätte, Asyl zu beantragen. Oft sind die Biografien gemischt. Es gibt Menschen, die in erster Linie der Armut in ihrem Land entfliehen, sich aber gleichzeitig in einer Situation befinden, die perfekt in den Rahmen der Genfer Konvention passt.
Die Anwältin geht davon aus, dass die Zahl der Asylanträge in Spanien künftig sinken wird. Vor allem Menschen aus lateinamerikanischen Ländern wie Kolumbien oder Peru würden es möglicherweise nicht mehr riskieren wollen, einen Asylantrag zu stellen.
Wenn du aus einem Land mit einer niedrigen Asylbewilligungsquote kommst, wo es aber viele Probleme und Konflikte gibt und auch Menschen, die ein Recht auf Asyl hätten, aber wissen, dass es in 95% der Fälle abgelehnt wird, dann riskieren die es wahrscheinlich erst gar nicht und beschließen stattdessen, 2 Jahre lang in einer irregulären Situation in Spanien zu bleiben, mit all den Komplikationen, die dies mit sich bringt.
Wer vor der Reform Asyl beantragt hatte, bekam nicht einmal die Gelegenheit, die Möglichkeiten abzuwägen. Früh am Morgen, in einer belebten Cafeteria an Sevillas zentralem Busbahnhof, rührt Umberto in einem Milchcafé. Seinen Nachnamen möchte der 57-Jährige nicht nennen. Umberto kommt aus Peru und hat seinen Antrag auf Asyl im Frühjahr 2023 gestellt. Lange bevor die geplante Gesetzesänderung bekannt wurde. Er war als Präsident einer Nachbarschaftsinitiative in seiner Heimatstadt Lima ins Visier des organisierten Verbrechens geraten. Sein eigenes Leben und das seiner Familie seien bedroht gewesen. Soeben hat er seine Schicht als Nachtwächter in einem Hotel in der andalusischen Hauptstadt beendet. In einer halben Stunde fährt sein Bus in den kleinen Ort Santiponce, wo er mit seiner Frau, seiner 10-jährigen Tochter und seinem fast volljährigen Sohn lebt. Vor etwas mehr als 2 Jahren landete die Familie auf dem internationalen Flughafen in Madrid. Ein besonderer Tag. Umberto erinnert sich noch an jedes Detail.
Das war keine Urlaubsreise, das war ein Umzug. Für mich und meine Frau war klar, wir wollten hierher kommen und nie wieder zurück. Wir hatten wahnsinnige Angst und waren furchtbar nervös, als wir durch die Kontrollen am Flughafen mussten. Wir fragten uns, was passiert, wenn sie sagen, du, nein, du bist kein Tourist, du hast einen anderen Plan. Schauen wir uns doch mal deinen Koffer an. Ein Tourist packt anders als jemand, der hierbleiben will. Ich hatte Arbeitskleidung dabei und Arbeitsschuhe. Also sagte ich zu meiner Frau, lächle, lächle, auch wenn du dir total idiotisch dabei vorkommst.
Es ging alles gut. Die Familie musste lediglich ihre Pässe vorzeigen und bekam ein 3-monatiges Touristenvisa ausgestellt. Zunächst zogen sie in ein Hotel. Mit Hilfe von Bekannten und Kontakten fanden sie dann recht schnell eine Wohnung in der Nähe von Sevilla. Kurz nachdem sich die Familie dort eingerichtet hatte, stellten Umberto und seine Frau ihre Asylanträge. 6 Monate nach Antragstellung erhielten sie die Tarjeta Verde. Eine grüne Karte, die es AsylbewerberInnen in Spanien erlaubt, auf legalem Wege eine Arbeitsstelle anzunehmen. Seitdem ist Umberto als Nachtwächter bei einem kleinen Hotel beschäftigt.
Im Dezember 23 hatte ich mit dem Hotel Kontakt aufgenommen und bin auch schon zum Probearbeiten hin. Dann bekam ich die Arbeitserlaubnis ab Januar zugesagt und das Hotel nahm mich direkt unter Vertrag. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch genau 50 € in der Tasche. die letzten 50 Euro.
Bis dahin hatte die Familie von ihrem Ersparten gelebt. Außerdem bekamen sie etwas Hilfe vom Roten Kreuz. Vom spanischen Staat erhielten sie nichts. Sie hätten zwar die Möglichkeit gehabt, in einer Sammelunterkunft zu leben und dort auch verpflegt zu werden, doch Umberto wollte unbedingt eine eigene Wohnung, auf eigenen Beinen stehen, niemandem zur Last fallen. Um besser über die Runden zu kommen, hatte er immer wieder illegal als Tagelöhner gearbeitet, vor allem in der Landwirtschaft.
Mir hat dann jemand am Abend Bescheid gesagt. Umberto, morgen werden Orangen geerntet. Bist du dabei? Okay, dann komm um 4 Uhr morgens zur Straße der Migranten in Sevilla. Da kommen dann die LKWs hin und die Fahrer rufen, ich brauche 10 Leute, los! Und dann wird den ganzen Tag gearbeitet und am Ende tun einem die Hände weh, weil man die Äste greifen muss, um an die Früchte zu kommen. Wenn man das nicht gewöhnt ist, hat man nachts Schmerzen in den Händen. Es ist eine totale Qual. Aber wenn man keine Arbeitserlaubnis hat, muss man halt sowas machen. Viel mehr bleibt einem nicht übrig.
Bezahlt wurde er nach Mengen. In der Regel gab es 5 Euro für einen gefüllten Korb. Arbeiter mit mehr Erfahrung hätten so locker 50 Euro am Tag verdient. Er sei, wenn überhaupt, auf die Hälfte gekommen. Umberto war harte, körperliche Arbeit nicht gewohnt. Er ist eigentlich Jurist, hat in der peruanischen Hauptstadt Lima in einer großen Kanzlei in der Verwaltung gearbeitet, erzählt er, während er am Gleis darauf wartet, dass der Bus einfährt. Seine Frau war in Peru Beraterin bei einer Versicherungsgesellschaft. Heute hilft sie tageweise in einem Logistikbetrieb aus.
Wir sind nicht hierher gekommen, um zu betteln. Wir sind hier, um Schutz zu suchen. Ich hatte meine Arbeit, mein festes Einkommen, mein Haus. Meine Frau hatte ihre Arbeit. Wir haben unsere Rechnungen bezahlt und konnten ein bisschen sparen. Wir hatten unsere Familien in der Nähe. Wir wollten nicht, wir mussten kündigen. Du hättest das Gesicht meines Chefs sehen sollen, als ich ihm gesagt habe, dass ich aufhöre. So hat er mich angesehen. Was? Du willst aufhören? Umberto, du gehst?
Der Bus, der jede halbe Stunde vom Zentrum in das 8 Kilometer entfernte Santi Ponce fährt, trifft ein. Während der 25-minütigen Fahrt raus aus der Stadt, vorbei an abgemähten Getreidefeldern, erzählt Umberto, dass er die Strecke von seinem Dorf bis ins Zentrum anfangs oft mit dem Fahrrad gefahren ist. Denn die LKWs holen die ErntehelferInnen sehr früh morgens am Sammelpunkt in der Innenstadt ab. Der erste Bus von seinem Zuhause fährt aber erst um 6 Uhr los. Mitten in der Nacht schutzlos über die Landstraße radeln. Dahin will er auf keinen Fall zurück. Auch wenn sein aktueller Job als Nachtportier ihn etwas langweilt, bis sein Juraabschluss in Spanien anerkannt ist, ist er damit zufrieden. Denn die Stelle gibt ihm und seiner Familie Sicherheit. Sollte sein Asylantrag abgelehnt werden, so viel ist bereits klar, wird er den Job verlieren. Ohne Arbeitserlaubnis könne und wolle das Hotel ihn nicht weiter beschäftigen. Dann hieße es zurück auf die Felder, Orangen und Oliven ernten. 2 Jahre müsste er dann überbrücken, bis er einen Antrag auf Verwurzelung stellen kann.
Ich bin ja schon seit über 2 Jahren im Land. Damit habe ich das, was es gesetzlich braucht, ja eigentlich schon erfüllt. Klar, das werden Sie mir rückwirkend nicht anrechnen. Und das ist es ja, was so ungerecht ist bei der ganzen Sache. Um ehrlich zu sein, haben wir das damals alles nicht bedacht, als wir die Entscheidung getroffen haben, herzukommen. Das Einzige, was ich wusste, war, dass ich herkommen wollte, um Schutz zu suchen. Ich wollte nicht aus einer unsicheren Situation heraus, um in der nächsten Unsicherheit zu enden. Hier verfolgt mich zumindest niemand, hier bedroht mich niemand. Aber ohne Einkommen? Wie soll das gehen?
Der Bus hat das 10.000-Einwohner-Örtchen Santi Ponce erreicht. Wenige Meter von der Haltestelle entfernt liegt das Zentrum. Umberto lässt sich auf einem roten Plastikstuhl vor einer Bar nieder und bestellt seinen 2. Kaffee an diesem Morgen. Ein Bekannter kommt zufällig vorbei und grüßt herzlich. Er fühle sich hier gut integriert, erzählt Umberto. Auch die Kinder hätten Freunde gefunden, bekämen gute Noten in der Schule. Von hier weg möchte die Familie nicht mehr.
Seit wir in diesem Dorf hier gelandet sind, schlafen wir besser. Es ist so ruhig. Dort drüben gibt es eine Polizeistation und die Polizisten langweilen sich. Also klar, manchmal ist auch hier was los, aber es handelt sich eher um Fälle von häuslicher Gewalt, Jugendliche, die mal was kaputt machen. Aber Schießereien, Drogenhandel und solche Dinge, das alles ist hier kein Thema.
In ihrer Heimatstadt Lima stehen Bandenkriminalität, Erpressung und Morde auf der Tagesordnung. Um für etwas mehr Sicherheit in ihrer Straße zu sorgen, hatten sich Umberto und einige Nachbarn zusammengeschlossen. Er wurde zum Präsidenten der Initiative gewählt. Alle spendeten etwas Geld und sie kauften davon Überwachungskameras.
Der Präsident einer anderen Nachbarschaftsinitiative war kurz zuvor ermordet worden. Die hatten auch Kameras aufgestellt. Und bei der Übergabe der Videos an die Polizei haben sie ihn umgebracht. Deshalb hatten wir die ganze Software direkt bei der Polizei installiert. So mussten wir nichts übergeben. Also wir kontrollierten die Kameras nicht, aber sie gehörten uns.
Trotz der Vorsichtsmaßnahmen begann kurz darauf die Morddrohungen.
Sie verfolgten mich mit dem Motorrad, tauchten an unterschiedlichen Orten auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, als ich mit meinen Kindern unterwegs war. Präsident, schrien sie. Sie sagten mir, dass sie mich umbringen würden und auch meine Familie, wegen der Kameras. Und sie zeigten mir ihre Maschinenpistolen. Wenn diese Leute dich einmal im Visier haben, dann lassen sie dich nicht mehr gehen. Die vergessen dich nicht.
Es dauerte einige Wochen, bis die Familie in Peru alles verkauft hatte, die Konten aufgelöst und die Flugtickets nach Spanien gebucht waren. Verabschiedet wurde sich nur von den engsten Familienmitgliedern. Bis heute wisse kaum jemand, wo sie sich aktuell aufhalten. Einen Weg zurück in ihre Heimat sehen sie nicht. Einige Wochen nach dem Interview meldet sich Umberto per WhatsApp. Es ist eingetreten, was er befürchtet hatte. Die Asylanträge wurden abgelehnt, er und seine Frau mussten ihre legalen Jobs kündigen. Es ist ein harter Moment für uns. Es ist so, als ob wir gerade erst in Spanien angekommen sind, schreibt er. Berufung gegen die Entscheidung wollen sie nicht einlegen. Stattdessen werden sie wohl irgendwie 2 Jahre in der Illegalität überbrücken und dann die Verwurzelung beantragen. Der 25-jährige Abdu geht bis heute weiter seiner Ausbildung in der Tischlerei nach. Seine freien Samstage verbringt er, wenn möglich, auf der Finca La Petite. Sein Traum für die Zukunft? Irgendwann zurück nach Gambia gehen und dort ein ähnliches Projekt aufbauen, damit weniger Menschen seine Heimat verlassen.
Ich möchte zurück und jungen Menschen dort eine Perspektive bieten, damit sie etwas lernen und arbeiten können. Ich würde gerne Kurse anbieten für Kinder, damit sie die Dinge besser lernen. Das ist sehr wichtig. Das ist mein Plan. Zurückgehen und Kindern helfen, dass sie etwas lernen.
Annika Reker über den spanischen Sonderweg in der Migrationsfrage. Ich bin Eberhard Schade, Redakteur dieser Folge unseres Podcasts, die Reportage. Wenn euch unsere Geschichten gefallen, hinterlasst gerne ein paar Sterne in eurem Podcatcher. Dann bekommen noch mehr User Lust, uns zu hören und zu abonnieren. Für dieses Mal sage ich Tschüss, wir hören uns wieder.